Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DMX Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit dem lieben David Brisch. Hey Dave, was geht ab?
Yo Markus, ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, war Brisch jetzt korrekt oder Brich? Oder ich hatte ja eben David schon falsch ausgesprochen.
Also ich glaube, meinen Nachnamen kann man gar nicht richtig aussprechen. Also wir sagen immer Brüch. Im Englischen sagt man Bridge und der Vorname ist David, aber nenn mich gerne Dave.
Cool, dann nennen wir dich Dave, aber ich kenne das nur zu gut. Bei mir ist auch immer Markus Watt, Meura und dann bist du halt voll zwischen den Welten. Aber egal, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich glaube, viele Leute kennen dich auch schon aus dem Internet, ohne dass sie es wirklich wissen, weil du bist einer der Masterminds hinter dem großartigen Projekt 5 Ideen. Vielleicht erzählst du mal selber, was du alles so machst. Dazu kommen ja jetzt gerade in jüngster Zeit auch noch richtig krasse neue Sachen, andere Sachen, wofür dich, glaube ich, viele Leute jetzt auch kennen oder im Podcast-Charts gesehen haben. Aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, sag mal, wer bist du und was machst du?
Ja, also Markus, ich versuche mich mal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also der 5-Ideen-Kanal, den habe ich mit Robert Heinicke gestartet vor 3 Jahren. Das ist ein YouTube-Channel, wo wir 5 Ideen aus Sachbüchern zu den Themen Business und Mindset in Animationsfilm dargestellt haben, um das jetzt mal ganz sachlich zu machen. Und das ist sehr gut angekommen. Der Kanal ist extrem stark gewachsen, obwohl wir gar nicht so viele Videos hatten. Und deswegen kennen uns da viele.
Ich muss sagen, der Kanal ist wirklich der Oberhammer. Also ihr verfilmt da ja quasi so die Klassiker auch der Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen. Und das ja, so schön aufbereitet, dass man es, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Sketch Notes oder so, glaube ich, ne? Dass man so die Inhalte kondensiert bekommt und man schaut sich das YouTube-Video an und danach denkt man so, wow, geil, ich habe echt was gelernt und die Inhalte bleiben echt hängen. Also wenn ich an die Bücher denke, denke ich immer an eure Videos.
Ja, super cool. Also wir haben im Endeffekt alle Klassiker oder fast alle Klassiker haben wir schon gemacht. Also aus Deutschland Bodo Schäfer oder aus Österreich Gerhard Hörhahn haben wir angefangen. Daniel Kahnemann, wir haben natürlich Anthony Robbins, Dale Carnegie, wir haben von Tim Ferriss mehrere Werke. Also wir haben mittlerweile glaube ich 100 Videos mit Animationsfilmen online. Und da findet eigentlich jeder was. Und es gibt natürlich Robert Kiyosaki, Günther Faltin. Ich müsste jetzt die Liste gucken, aber einfach 5 Ideen eingeben bei YouTube und ihr könnt euch da stundenlang...
Also alle Klassiker, ne? Das Power-Prinzip oder Rich Dad, Poor Dad, 4 Stunden Arbeitswoche, alles bei euch am Start.
Ja, alles wunderbar, fein säuberlich sortiert nach Kategorien, Mindset, Business, Money. Da findet ihr auf jeden Fall einiges. Wir haben auch ein paar Autoren, die selber ihre Ideen mittlerweile sprechen. Also vor allem deutsche Autoren. Das war uns eine große Ehre. Der erste Autor, der Gast war Jack Nasher. Ja, jetzt auch schon mit mehreren Beiträgen da. Und ja, also Gerhard Hörn auch was Eigenes gesprochen. Dirk Reuter hat eigene Sachen gesprochen. Mittlerweile ist es so, dass ich bei den Verlagen eigentlich nur anrufen muss und dann schicken die mir ein Buch, wenn ich das haben will. Und es ist halt mega geil. Und es hat bei mir halt auch sehr viel ausgelöst. In der Zeit, dass man sozusagen committed ist, abzuliefern und halt auch lesen muss. Ja, und durchs regelmäßige Lesen, durch diese Challenge, habe ich halt auch viel, viel mehr gelesen. Robert ist ausgestiegen vor knapp 2 Jahren, der anderen Fokus hatte und hat dann mit seinem eigenen Podcast angefangen, Stay Hungry, Stay Foolish. Mhm. Und aber ich wollte 5 Ideen weitermachen und haben dann auch noch einen Podcast dazu gestartet, im März letzten Jahres. 5 Ideen Podcast hat mittlerweile 170 Folgen online. Und daraus hat sich halt bei mir so mega viel ergeben. Mein Mindset hat sich so krass verändert in den letzten 3 Jahren insbesondere. Dadurch, dass ich jede Woche ein Buch lese und auch Routinen entwickelt habe, sehr viel über mein Leben mehr nachdenke, versuche zu optimieren und irgendwie Struktur reinbringe, obwohl ich eigentlich ein totaler Chaot bin. Darüber habe ich letztendlich jetzt ein Buch geschrieben, was im Mai veröffentlicht wurde. Und das heißt, Kopf schlägt Potenzial. So, das ist der kleine Überblick.
Ja, echt richtig beeindruckend, was du alles machst. Und ich glaube, die Leute haben jetzt auch gemerkt, als du gesprochen hast, die meisten Bücher, die hast du dann auch vertont. Ne? Von daher war mir deine Stimme schon immer so familiär. Und anfangs konnte ich das gar nicht miteinander connecten, bis ich dann irgendwann mal gerafft habe, ach, das ist der David ist der Typ hinter 5 Ideen. Und 5 Ideen ist ja dieser heftige YouTube-Kanal, den ich abfeiere. Also echt Hut ab für das, was du alles auf die Beine gestellt hast. Wie kam denn die Idee zum Beispiel für den YouTube-Kanal?
Ja, also ich habe den Robert kennengelernt vor 3 Jahren und wir haben uns ausgetauscht über diese Bücher. Und es war so, dass die Social Media Welt war damals noch ein bisschen anders als heute. Es gab halt weniger Angebot in diesem Bereich. Ich kann mich noch erinnern, also Collier Barkhorn hat Aktien mit Kopf schon gemacht und es gab die Flowfinder, die halt auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Die hatten damals, glaube ich, 10.000 Abonnenten. Also Mai 2015 war das. Mhm. Und das war so quasi out of frame, um da jetzt mal was Englisches reinzubringen.
So, nicht zu viel Anglizismen, ne? Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass ich manchmal Leute bei mir beschweren über die Anglizismen auf dem Podcast.
Also sozusagen, also 10.000 war zu dem Zeitpunkt, haben wir auch gedacht, also 10.000 never, oder das ist höchstens, also das ist quasi die Benchmark für das Krasseste, wenn wir 10.000 Abonnenten haben, weil Flowfinder haben 10.000 Abonnenten. In Deutschland gibt's gar nicht mehr Leute, die sich für diese Bücher interessieren. Das war sozusagen die Idee. Und da kann man wirklich sehen, man darf sich einfach nicht so kleine Ziele setzen, man muss einfach größer denken. Und das Ding ist, nach 6 Monaten haben wir 10.000 Abonnenten gehabt. Und da hatten wir auch gar nicht so viele Videos, also war der Wahnsinn. Und jetzt sind 66.000 Abonnenten.
Wow.
Ja, und wir hatten in Spitzenzeiten auch über 200.000 Views im Monat. Mhm. Während der WM ist es ein bisschen weniger, aber
ja. Kann man den Content gut monetarisieren oder monetarisiert ihr den überhaupt?
Also wir schalten da schon Werbung, aber das ist jetzt nicht das so, dass sich das lohnt. Also wir haben Werbeeinnahmen. Ja, also wir haben Werbeeinnahmen so 400, 500 Euro im Monat über diesen Channel jetzt.
Ja. War das schon mal mehr? Also haben die den Cut geändert?
Nee, das ist eigentlich, wir hatten nie mehr. Das liegt immer daran, also ja klar, das schwankt manchmal so ein bisschen, ne? Dann hast du mal 50 Euro weniger oder so. Es ist ja auch immer so, du kriegst ja mehr Werbung, wenn die Leute auf die Werbung draufklicken. Und du kannst ja nie wissen, wann klicken die Leute auf die Werbung. Das kannst du jetzt nicht so pauschal sagen. Manche sagen 1 Euro pro 1.000 Views, aber bei uns sind es halt mehr. Es kommt immer noch an, wie gut ist die Werbung, die angezeigt wird, wollen die Leute draufklicken und so weiter. Aber es ist nicht so, dass sich das jetzt vom Aufwand her lohnen würde für 500 Euro. Ne? Vor allem, du musst dir vorstellen, im ersten Jahr haben wir ja quasi gar keine Werbeeinnahmen gehabt, weil bis du erstmal 100.000 Views im Monat hast, musst du ja ein bisschen Attention sammeln, um wieder ein englisches Wort zu sagen.
Yes. Bullshit-Bingo, immer wieder so Haken, Anglizisme.
Ja, das habe ich jetzt einfach im Kopf. Ja. Von daher aber, also das wäre jetzt sozusagen die direkte Monetarisierung. Wir machen aber auch, wir kriegen auch ein bisschen Geld über Affiliate-Marketing. Mhm. Das ist halt auch natürlich auch unterschiedlich und das haben wir auch früher überhaupt nicht so richtig forciert. Da liegt auf jeden Fall auch viel Potenzial, weil ich auch unsere Internetseite 5ideen.com, die haben wir eigentlich im Endeffekt 3 Jahre lang einfach nur brach liegen gehabt, ohne dass da wirklich, da war zwar viel Traffic, weil immer wieder Leute da drauf gegangen sind, wir hatten aber nur eine Bücherliste da drauf und haben das Ding gar nicht genutzt. Und jetzt nutzen wir sie halt auch. Wir haben jetzt auch sozusagen einen Blog, wo wir Sachen wiederverwerten, wo wir die ganzen Podcasts sammeln, die YouTube-Videos sammeln, wo wir auch, weiß ich nicht, von Seminaren oder von irgendwelchen besonderen Themen sozusagen Reviews reinpacken. Also da ist auch richtig viel Content dahinter, da ist auch viel Traffic, also da kann man halt auch noch viel, viel mehr machen. Das heißt, dass natürlich der Traffic, den der Kanal generiert, den kann man in verschiedene Bahnen leiten und auch der Podcast ist natürlich dadurch auch extrem stark geboostet worden, schon am Anfang durch den YouTube-Kanal. Und außerdem ist es so, dass ich halt eine Content-Marketing-Agentur habe in Köln und der 5-Ideen-Kanal ist letztendlich ein Content-Marketing-Tool für meine Agentur. Denn dadurch haben wir natürlich ein großen Trust. Also wir haben insgesamt, online haben wir noch mehr Videos, haben über 200 Videos online mit Erklärfilmen. Wir können das didaktisch aufarbeiten. Die Leute lieben das. Wir haben Millionen von Views. Also wenn jemand solchen Content hat, also ernsthaften Content, und er braucht jemanden, der ihm das didaktisch aufbereitet, dann rufen Sie mich an oder melden Sie sich bei uns. Da haben wir richtig Bock drauf und dadurch, da kennen wir uns auch sehr aus und machen das auch schon seit 6 Jahren. Mhm. So, aber naja, das ist halt auch eine Form von Monetarisierung dabei, ne?
Ja. Und woran lag es, dass ihr am Anfang das so habt brach liegen lassen?
Ja, also das war halt
irgendwie Klassiker, ne? Einfach zu wenig Zeit oder anderer Fokus und man könnte so viel und dann verzettelt man sich dann doch irgendwie, ne?
Genau, also wir haben uns dann eher so auf die Facebook-Gruppe konzentriert und ich muss ganz ehrlich sagen, 5.000.
Okay, bist du zufrieden mit dem Wachstum oder würdest du sagen, so hättest du den Fokus oder die Arbeit mal irgendwie anders geschiftet?
Also ich denke mir, dass eine Internetseite, eine eigene Website zu haben und die gut ausgebaut zu haben, ist auf jeden Fall sehr viel wert, weil man da eine Basis hat, von der man halt ausgehen kann in verschiedene Richtungen. Ja, und das Ranking bei Google ist trotzdem auch extrem wichtig und vor allem, wenn man jetzt so viele Themen hat, die halt stark gesucht werden, die wir ja auch eigentlich haben und so viel Content haben. Ja, andere, die quasi lutschen sich was aus den Fingern, um irgendwie Content zu haben. Und wir haben eigentlich so viel Content, dass wir das Problem haben, dass wir keinen haben, der das alles auf die Seite bringt, ja. Weil ich mich halt um den Content kümmere und meine Leute eigentlich hauptsächlich, also natürlich für die Kunden arbeiten und dann ist unsere eigene Seite sozusagen hinten dran geblieben. Auch unsere Homepage von meiner Agentur, wenn da haben mich manchmal Leute, haben mich dann angeschrieben und gesagt, was ist denn da los? So.
Ja, ich kenne das. Die krassesten SEOs oder die besten SEO-Agenturen hatten immer die schlechtesten Websites oder die schlechteste Sichtbarkeit von ihren eigenen Seiten im Google-Index. Es war einfach so, dass es immer hinten runtergefallen ist, weil sie dann auch überschüttet waren mit Kundenprojekten.
Ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sagt man ja auch. Ne? Ah, okay. Aber das will ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also Frogmotion ist ja fromo.de und kann ich auch simpel, aber effektiv. Das ist jetzt sozusagen mein Weg, obwohl wir natürlich für alle Kunden immer sehr darauf erpicht sind, dass alles so 110% ist und guckt euch die Kommentare an, beantwortet das, Stellungnahme dazu, bam, 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 wir machen aus allem eine Story. Und das finde ich halt auch mega geil. Ne? Also ich komme ursprünglich aus dem Dokumentarfilm-Bereich, habe Kinodokumentarfilme gemacht. Und dann war das nicht so lukrativ und habe mich quasi mit Werbung finanziert. Und dann habe ich irgendwann Werbung und Dokumentarfilm zusammengebracht. Und das ist halt Content Marketing und es macht halt echt mega Spaß.
Ja, wie bist du auf den Brand 5 Ideen gekommen?
Das habe ich mir zusammen mit Robert überlegt. Wir haben am Anfang überlegt, ob es vielleicht 7 Ideen werden. Aber dann haben wir gedacht, nee, das ist zu viel. 3 ist zu wenig, deswegen machen wir 5. Und dann einfach 5 Ideen, ganz simpel. So sind wir da drauf gekommen und da.
Ja, also Ideen heißt in dem Fall Takeaway oder Gedanken dazu, ne?
Genau, also wesentliche Ideen, man könnte es auch anders nennen, man könnte es auch Learnings nennen oder sowas.
Ja. Also aber irgendwie bleibt es haften, weil es ungewöhnlich ist, so 5 Ideen. Also auf jeden Fall sehr unique und outstanding.
Ja, kann man sich auf jeden Fall besser merken, als wenn wir es jetzt 5 Learnings nennen. Und Learnings ist ja wieder Englisch.
Ja, absolut.
Aber was sagt man denn im Deutschen dazu? Also 5 gelernte Dinge?
Ja, schwierig, auf jeden Fall. Warum habt ihr dann die .com genommen, nicht die .de?
Die .de war schon weg.
Okay, macht Sinn.
Außerdem, wir haben noch große Ziele. Ja, deswegen .com.
Okay, das bleibt dann auch international Ideen. Da musst du den Markt erstmal ein bisschen educaten, ne?
Ja, das ist so, ich war jetzt auch gerade in England auf Seminaren und wenn man so im englischsprachigen Raum unterwegs ist und dann kommt man da zu Seminaren, wo die Leute aus Südafrika kommen, aus Australien, UK und aus den Staaten oder Kanada, weiß auch immer noch woher, Indien, Dann denkst du dir so, mein Gott, und wir sind mit unserer Sprache, mit unseren wenigen Leuten, und es wäre eigentlich viel geiler, wenn man jetzt den gleichen Aufwand für viel, viel größere Leute, also für 10-mal so viele Leute erreicht und so weiter. Aber da hängt auch mega viel dran. Also nur irgendwas zu übersetzen ist es ja dann doch nicht.
Ah, ja, da und, kann ich ein Lied von singen. Das ist, ja, ist auch ein ganz anderer Markt und viel mehr Competition und die Leute haben nicht auf dich gewartet. Vor allen Dingen, wenn du kein Native Speaker bist. Das unterschätzt man oft.
Ja, also das, genau, und das ist halt wiederum, das muss man sich echt mal extrem reinfühlen auch. Und ein Mentor von mir, der hat gesagt, ja, warum willst du es machen? Willst du es nur für dein Ego machen? Mhm. Oder hast du irgendeine Strategie dahinter? Ne? Und es war halt, da habe ich mich gesagt, okay, alles klar, es ist wirklich nur fürs Ego, warum soll ich das jetzt machen? Weil, als ich da war, habe ich dann gleich gedacht, ja, so nie wieder auf Deutsch und so weiter, so ungefähr. wenn ich mal ganz ehrlich bin, so, aber ja, es ist halt einfach auch, hier kennt man sich aus, so hier hat man jetzt auch schon eine ganz gute Base aufgebaut und so weiter. Und wenn ich in den englischsprachigen Raum wollen würde, dann muss ich auch überlegen, okay, was will ich machen? Will ich jetzt englischsprachige Kunden? Wie groß muss ich das irgendwie skalieren, damit ich das wuppen kann? Wie viele Leute brauche ich da und so weiter?
Das ist so eine harte Arbeit, auch überhaupt da aufzufallen. Oder man muss genug Content kreieren, damit du überhaupt erstmal irgendwie auf dem Radar kommst bei irgendjemandem. Und dann musst du noch schaffen, irgendwas zu verkaufen. Also es ist auf jeden Fall ein dickes Brett, was man da bohrt. Und der deutsche Markt, der ist riesig, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und die Menschen in Deutschland haben Geld, also denen geht's verhältnismäßig gut. Und gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Online-Business ist ja hier eins der Themen, womit sich die Leute beschäftigen können, weil es den Leuten schon so gut geht in terms of money. In vielen anderen Bereichen dann leider nicht. Aber gerade deshalb ist der deutsche Markt auch sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du ein Muster erkennen können, erfolgreicher Menschen, was diese immer wieder machen oder was vielleicht noch erfolgreichere Menschen von diesen erfolgreichen Menschen nochmal anders machen als die anderen erfolgreichen Menschen?
Es gibt halt Sachen, also ich würde sagen, ich habe letztens so überlegt, 20 Ideen aufgeschrieben. Ich glaube, dass erfolgreiche Menschen, also ich bin ja nicht Napoleon Hill und würde jetzt ein Buch darüber schreiben, wie man erfolgreich wird, aber vielleicht kann man das mal schön mal in Angriff nehmen. Aber es gibt so ein paar Prinzipien, die ich glaube, erfolgreiche Menschen alle machen, also erfolgreiche Menschen lesen. Glaube ich, mehr als unerfolgreiche Menschen. Die wollen proaktiv ihren Tag planen oder aktiv gestalten, würde ich sagen. Vielleicht sind erfolgreiche Menschen auch ein Stück weit hungrig immer oder niemals satt. Also sie wollen halt wachsen. Ja? Das ist halt auch ganz wichtig, dass man halt Leben bedeutet wachsen und da muss halt den Anspruch haben, sich die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Es gibt den alten Spruch, der Dumme sagt, er weiß schon alles und der Weise sagt, er weiß nichts. So. Und wenn du das jetzt überträgst, ich meine, du bist ja auch sozusagen immer auf der Suche nach der Erkenntnis und ziehst dir halt auch alles Mögliche rein und gehst den Sachen nach, auf den Grund so und recherchierst da, weil du denkst, okay, ich glaube nicht, dass es jetzt schon das Ende ist von der Erkenntnis sozusagen, ja. Weil ich meine, vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren haben die Leute auch gedacht, wir wissen jetzt schon alles oder die Allgemeinheit, ja. Ja. Und es ist halt genauso wie bei dem Film Man in Black sozusagen, in dieser einen Szene, wo der dann sagt, so ja, vor 100 Jahren haben die Leute das gewusst, vor 5 Jahren haben sie das gewusst und vor 5 Minuten hast du gewusst, dass wir allein auf diesem Planeten sind. So. Und das, so ist es halt, dass du halt dir das bewusst machst, dass du halt da niemals auslernst. So, und das ist einfach der Antrieb für die Leute und das halt auch viel, viel mehr möglich ist, als einem immer gesagt wird. Deswegen heißt mein Buch ja auch Kopf schlägt Potenzial, weil es so ein eingeredetes Potenzial, was irgendwie so ein Schubladendenken ist, was viele Leute von sich im Kopf haben, dass ich davon ausgehe, dass das nicht stimmt. Ja, und das Mindset, also die Einstellung zum eigenen Leben und zur Perspektive, der erste wichtigste Schritt ist, um überhaupt erfolgreich zu werden. Und ja, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man diese Grundprinzipien im Endeffekt aufgreift, dann wird man auch erfolgreich.
Ja, bei dem Buch Kopf schlägt Potenzial, hast du dich da inspirieren lassen bei dem Titel von einem anderen großen Werk?
Ja, es ist eine Hommage eine Hommage an Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Inhaltlich ist es zwar was ganz anderes, aber ich fand, das passte ganz gut, dass ich das sozusagen mich diesem Titel bediene. Aha. Und ihn so abändere. Ja. Günter Faltin, das ist auch die Animationsfolge zu dem Buch, ist von mir ein sehr großes Herzensprojekt. Ich finde, dass dieses Buch jeder lesen sollte, um einfach so Mauern zu durchbrechen. Ja? Diese Beschränkungen, die viele im Unternehmertum sehen, die hat er durch einfache Prinzipien abgebaut. Und von daher ist auch das Buch so erfolgreich. Und deswegen ist auch seine Entrepreneurship-Stiftung so erfolgreich und seine Veranstaltung. Und es geht ja eigentlich um die Tee-Kampagne.
Ja.
Und um Outsourcen. Aber das Prinzip zu erkennen, ja, das ist so wie das Ei des Kolumbus. Manchmal muss man einfach nur jemanden haben, der einem die einfachen Ideen zeigt.
Ja.
Und der einen auf neue Ideen bringt. Ja. Also denke absurd. Und wenn du absurd denkst, dann kommst du halt auf neue Ideen.
Ja. Ja, das ist krass. Manchmal kommt jemand auf diese eine Idee, wo danach Millionen Menschen sagen, boah, so logisch, Alter, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber für Jahrhunderte sind die Leute, haben es einfach nicht gesehen. Ich glaube, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Rollkoffer. Ich glaube, die Leute haben, glaube ich, jahrzehntelang ihre Koffer geschleppt und erst vor 30, 40, 50 Jahren ist irgendjemand mal darauf gekommen, ein paar Rollen darunter zu schrauben. Und das war der absolute Aha-Moment für die ganze Menschheit danach.
Ja. Ja, es ist halt so, die kleinen Ideen, ja, die, es gibt ja dieses bekannte Zitat von diesem Patentamtsleiter, der vor 100 Jahren gesagt hat, ja, nee, jetzt ist alles erfunden worden.
Krass.
Es wird nichts mehr kommen, ja, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass sie halt vor 1000 Jahren auch schon gedacht haben, es kommt nichts mehr.
Ja.
Und wir das jetzt auch denken und dann denken, ja, also jetzt gibt's sogar Elektroautos, also jetzt, come on, das war alles, also mehr kann wirklich nicht passieren.
Und dann kommt Krypto und Blockchain und ich glaube, wir können uns auch gar nicht vorstellen, was das alles anrichtet wird in der Welt und verändern wird. Ja, ja, ist schon krass. Und vor 1000 Jahren gab es ja auch Leute oder Gelehrte, wo man gesagt hat, so, der hat das ganze Wissen jetzt in sich. Das waren dann die Gelehrten, die dann von Dorf zu Dorf oder Burg zu Burg gezogen sind und ihr Wissen wieder geteilt haben, weil es gab einfach nicht mehr Wissen auf der Erde. Und zu dem Zeitpunkt dachte aber jeder, das ist das ganze Wissen, was jemals erforscht werden wird.
Ja. Aber man muss halt einfach sagen, gut, die schlauesten Leute ihrer Zeit, könnte man sagen. Ne? Und
ja.
Das ist ja jetzt auch so. Und es ist ja auch immer gut, dass es halt schrittig ist. Auch Wissenschaft ist ja nicht festgeschrieben, sondern das ist ja auch dynamisch. Also es kann sich ja halt immer wieder verändern durch Erkenntnisse und so. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man das weiß. Wenn einem in der Schule erzählt wurde, das ist so und das bleibt so, weißt du, das ist halt...
Dann sollten schon mal alle Alarmglocken angehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Indikator, dass du die Sache mal hinterfragst.
Genau.
Ja, absolut. Was sind so deine nächsten Ziele, gerade auch mit dem Projekt Kopf schlägt Potenzial?
Also erstmal werden wir das Buch noch weiter bekannt machen. Ich will jetzt erstmal 10.000 Bücher raushauen.
Und wer ist wir, wenn du jetzt wir sagst? Hast du ein Team aufgebaut?
Ja, ich habe ein Team. Also ich hab ein paar Leute und die alle mit involviert sind und mein Team. Und das will ich halt jetzt, wir haben jetzt, die erste Auflage ist jetzt ausverkauft und die zweite Auflage kommt jetzt und so ein bisschen verbessert. Danke. Ein paar Fehler wir haben 512 Änderungen in dem Buch, habe ich gerade nachgeguckt. Ja.
Aber genauso geht es. Ich meine, die Deutschen, die stehen sich so oft im Weg, die wollen das perfekte Produkt rausbringen. Und dann musst du nur mal an Microsoft denken, wenn die ihr Windows-Betriebssystem auf den Markt gebracht haben, wie viele Sicherheitsupdates und Patches gab es danach, wo sie dann einfach Bugfixing gemacht haben. Die haben einfach das ganze Feedback gesammelt und dann immer wieder ein Patch rausgehauen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ungeduldig, deswegen komme ich halt auch immer so schnell in die Umsetzung und ich committe mich, ja.
Ja.
Ich sage deswegen finde ich halt, wenn man einen Mentor hat, oder ich bin auch ein Mentor für einige Leute, dann dieses Commitment, das ist eine richtige Leiter. Weil wenn ich dann zu dieser Person sage, so, ja, ich habe vor, ein Buch zu schreiben, ne, dann ist das nicht so Kaffeekränzchen oder stammtischmäßig so, ja, ich will mal ein Buch schreiben, wenn ich groß bin, Prost, sondern dann ist das für mich so, ja, alles klar, ich schreibe jetzt ein Buch, weißt du, und dann ist das einen Monat später fertig oder zwei, aber es wird auf jeden Fall gemacht, ja, und so so sehe ich das. Also ich bin da wirklich extrem committed und will das halt auch umsetzen und versuche da alles in die Wege zu leiten. Bei dem Buch war es dann so, der Release, also ich habe das übrigens eingesprochen, das Buch.
Mm.
Also es wurde Audible komplett eingesprochen.
Wo kann man das runterladen oder kaufen?
Nee, ich habe
die Hörbuchversion.
Also die Hörbuchversion kannst du mit dem Buch zusammen bestellen und
bei uns auf der Seite. Du meinst aber, anstatt geschrieben hast du es gesprochen und dann wurde es transkribiert. Ja. Ach krass.
Ja, ja, also ich habe, also das in dem Buch sind ja 11 Geschichten. Und das sind 11 Geschichten aus meinem Leben, die sozusagen meine persönliche Entwicklung aufzeigen. Also es ist jetzt kein Ratgeber, sondern es ist eine Sammlung von Geschichten, die auch sehr unterhaltsam sind. Aus meinem Leben, auch von meiner, die jüngste Geschichte ist halt, wo ich mit 5 Jahren im Kindergarten war, aber auch so, was man halt, was mich halt so Milestones sozusagen in meinem Leben, ja. Mhm. Und ja, diese Geschichten habe ich ja vorher schon ganz oft erzählt. Also das sind ja wahre Geschichten und ich habe sie immer wieder erzählt, wenn es um das Thema ging, bam, habe ich die Geschichte erzählt, ja. Wenn es ums Geld ging, habe ich diese Geschichte erzählt, wenn es um Normalsein ging, habe ich diese Geschichte erzählt, wenn es ums Fernsehen ging, habe ich diese Geschichte erzählt, wenn es um Schulsystem ging, habe ich diese Geschichte erzählt, sozusagen, mhm. im Prinzip, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, so, ich mache jetzt ein Buch da draus. Und dann habe ich mich hingestellt ans Mikro und habe das aufgenommen. Also die Geschichten, die ich hier sowieso hatte, habe ich alle aufgenommen. Das habe ich dann transkribieren lassen. Und ich hatte da jemand, der das halt transkribiert hat und auch nochmal drüber geschaut hat, sage ich jetzt mal. Hm. Also die Änderungen, die da jetzt sind in dem Buch, das sind jetzt keine Rechtschreibfehler, sondern das sind eigentlich im Endeffekt stilistische Sachen, weil einige Sachen waren wirklich sehr stark am Original eingesprochenen im Buch.
Ja.
Und das, du weißt das, wenn du einfach nur sprichst, dann ist das kein Schriftdeutsch. Ja? Ja, und natürlich so, ja, wir haben jetzt auch ein paar Sachen erweitert, die jetzt halt auch noch mit reingekommen sind und so weiter. Aber ich sage immer, better done than perfect. Und es gibt halt nur ganz wenig Leute, die sich jetzt, also von 2000 haben, glaube ich, sich 3 Leute bei mir beschwert, dass es über Fehler beschwert. Mhm. Ja, also von daher, entweder die anderen haben keine Lust gehabt, sich zu beschweren, aber ich konzentriere mich auf die, die halt mir Liebesbriefe schreiben. Mhm. Weißt du? Das ist so, als wie wenn du einen Vortrag hältst. Da gibt's immer Leute, die aufstehen, weil sie dich nicht mögen oder weil sie pinkeln müssen oder weil sie ein Date haben, keine Ahnung. Aber ich konzentriere mich nicht auf die, die aufstehen, sondern ich konzentriere mich auf die, die da bleiben. Ja? Und so ist es auch. Und das Buch hätte ich auch nie gedacht, also dass ich so ein geiles Feedback bekomme von dem Buch, ja, auch von Autoren, die selbst schon viele Bücher geschrieben haben, die mir wirklich ganz tolles Feedback geben. Das ist ja absolute Oberkracher für mich persönlich. Und ich habe noch ein bisschen gezweifelt am Ende, als ich dann fertig war. Und wenn man dann so ein persönliches Buch in den Händen hält und dann denkt, oh Gott, interessiert das jetzt jemanden? Kann ich das wirklich rausbringen? Und so weiter, ne? Ist das, das sind halt so die Bedenken im letzten Moment. Als wenn du oben auf dem Dreier stehst oder auf dem Fünfer-Turm im Schwimmbad, ne? Du bist die ganze Treppe hochgelaufen, du bist auf diesem großen Turm, der Wind pfeift dir um die Nase und dann stehst du an der Kante und denkst dir so, Moment mal, warum will ich das jetzt machen? Mhm. Ja, und das habe ich auch in dem Moment kurz gehabt, bevor das Buch rauskam, aber als es dann rausgekommen ist, also es ist jetzt ja seit anderthalb Monaten draußen, ja, war es der Wahnsinn. Also finde ich mega gut.
Ja, auf jeden Fall nochmal ein gutes Takeaway für alle, die sich auch öffentlich exponieren, vielleicht ein Buch schreiben oder einen YouTube-Kanal starten oder eine Facebook-Seite starten, dass es immer auch Leute geben wird, die das nicht cool finden, was du machst. Und das ist ja auch richtig gut so, weil das auch zeigt, dass die Menschheit einfach divers ist und nicht jeder mit jedem synchronisiert. Und deshalb hat aber auch jeder immer wieder die Chance, auch schon in den Markt reinzugehen, wo es schon andere Player gibt. Aber vielleicht bist du genau derjenige, mit dem sich die Leute dann am besten connecten können. Und sobald, ich glaube, Gary Vaynerchuk hat mal einen geilen Blogartikel oder ein Video dazu gemacht, der heißt irgendwie One is greater than zero. Und das heißt so, sobald er einen Menschen nur erreicht und irgendwas Positives für ihn bewirkt hat mit seinem Wirken, mit seinem Tun, mit der Podcast-Folge oder mit dem Blogartikel, hat es sich schon gelohnt, selbst wenn dann 10.000 andere Leute das scheiße finden und ihn haten und Daumen runtergeben. Und da muss ich immer dran denken, an dieses One is greater than zero, wenn ich irgendwie zweifle und dann Sachen doch raushau.
Ja, also das finde ich auch absolut richtig. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist und man hat auch manchmal Zweifel. Und auch wenn man da 200 Daumen hoch hat, man fragt sich, warum ist da jetzt ein Daumen runter?
Ja, ja.
Es gibt auch abonnierte Hater, die halt jedes Mal dabei sind. So, ja.
Aber das Krasse ist ja, guck mal, auf YouTube gibt's Biene Maya oder Bibi Blocksberg oder so oder Benjamin Blümchen und die haben einen Daumen nach unten. Also da frage ich mich, okay, wenn Benjamin Blümchen einen Daumen nach unten hat, dann kann ich auch mit dem Daumen nach unten leben.
Ja, so ist es auf jeden Fall. Und was halt auch nochmal ist, also wenn man Aufmerksamkeit hat, also du auch mit deinem Podcast oder auch mit deiner DNX natürlich, also du hast ja auch sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem in deiner Szene. Und natürlich gibt es dann da Leute, die dich kritisieren. Ja, ist ja ganz klar. Wenn einer aufsteht, dann wird er auch kritisiert.
Ist ja auch einfacher.
Und einer, dann regt er sich auf, dass du Anglizismen verwendest. Ist ja auch okay. Mhm. Gibt's halt. Und du kannst es nicht jedem recht machen und wenn du es jedem recht machst, dann verlierst du deinen Charakter oder deinen Spirit und dann verlierst du auch den Weg oder deinen Purpose, warum du das überhaupt eigentlich machst und das geht langfristig nicht.
Genau.
Und dann sage ich lieber, ich meine Gary Vaynerchuk oder auch ein paar andere, die Amerikaner, wenn wir so reden würden wie die, also jetzt übersetzt, ja, das würden dir die Leute hier gar nicht fassen, weil die einfach, die wirklich also Schimpfwörter in den Mund nehmen oder was auch immer, wie man es nennen will, die sagen es einfach konkret. Die sind nicht so vorsichtig, die machen nicht so viel Kompromisse, sondern die sagen, bam, ja, die kacken auf den Tisch. Mhm. So, und das trauen sich die meisten Leute in Deutschland nicht und deswegen wird das hier auch nicht so gemacht. Wenn du in englische Konferenzen gehst, da wird wirklich auch ziemlich Tacheles geredet, finde ich, manchmal. Es ist einfach so, du musst halt deine Persönlichkeit zeigen können.
Genau. Es muss aber irgendwie auch zu dir passen. Wenn du jetzt anfängst wie Tony Robbins, so bei jedem dritten Wort nur noch Scheiße und Fuck zu sagen und du bist gar nicht so ein Typ, dann wirkt das auch unauthentisch. Ich glaube, so das Stichwort ist Authentizität, ne?
Auf jeden Fall, ja, ja.
Aber gerade da auch ein eigenes Profil zu haben, mit Ecken und mit Kanten und dazu zu stehen und auch zu deinem Background oder wo du herkommst, weil genau das lieben ja die Menschen. Die wollen ja nicht diese weichgespülten Tagesschausprecher heutzutage mehr haben, weil das ist eh alles nur irgendwie gepolished und hoch, also oberflächlich. Und wenn du da mal drunter guckst, ist da zum Glück auch ein echter Mensch, den aber kaum einer sieht bei der Tagesschau.
Ja, es ist definitiv so. Man darf keine Angst haben vor seinen Schwächen. Auch wenn das sich immer so leicht anhört, das zu sagen, aber selbst in jeder Geschichte, Batman, Superman, haben die Charaktere auch Schwächen. Mhm. Also auch Superman hat Kryptonit als Schwäche, obwohl er sonst quasi unbesiegbar ist. Mhm. So, oder weißt du, das wird ja eingebaut, weil das menschlich ist, weil das Identifikation ist. Und deshalb, wir alle haben unsere Schwächen. Wir alle haspeln mal, machen mal, ich habe früher gestottert. Ja, ich habe gestottert, weil es irgendwie perfekt sein sollte, weil ich Angst hatte, dass es nicht perfekt wird, sozusagen, ja. Also so sehe ich das heute. Und dadurch wurde es dann halt überhaupt nicht gut, sage ich jetzt mal. Und deswegen better done than perfect und Rock'n'Roll, finde ich, so ist meine Meinung. Also man kann sich natürlich auch vorbereiten auf etwas. Und natürlich ist es schön, wenn du weniger Rechtschreibfehler in einem Buch hast. Aber so ist manchmal das Leben und das ist auch irgendwie eine Geschichte, die das halt erzählt.
Ja, ich komme ja gerade aus Tammerngau, aus Österreich, bei Rüdiger Dahlke, wo wir jetzt eine Woche waren, bei der Herzensmeditation und dann konnten wir zum Glück auch so ein bisschen privat mit Rüdiger connecten und er hat ja das Schattenprinzip groß gemacht und ich glaube, das kannst du wirklich auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Das hat mir das auch nochmal gezeigt, wie oft Rüdiger dann immer wieder auf das Schattenprinzip auch als Referenz verwiesen hat, dass überall, wo Licht ist, überall, wo was glänzt, überall, wo was cool ist, wo was positiv ist, wo Leben ist, ist auf der anderen Seite immer wieder auch Schatten, sonst würde es ja gar nicht dieses Leben geben und diese Sonne geben. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, dass und menschlich, dass da, wo viel Licht ist, auch viel Schatten ist.
Definitiv, ja.
Absolut. Ja, Dave, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr inspirierend und sehr eindrucksvoll, wie du immer weiter deinen Weg gehst und was du da aufgebaut hast. Angefangen von den 5 Ideen über Kopfschlägpotenzial und ich bin schon mega gespannt, wie das bei dir alles weitergeht. Was sind so deine nächsten Steps, sag ich mal, bis Ende diesen Jahres? Also wo willst du im Dezember 2018 stehen mit deinen Projekten?
Ja, wir bereiten schon einiges für 2019 vor. Das kann ich jetzt aber noch nicht verraten, was wir da machen. Dann ist es definitiv so, dass ich das nächste Buch angefangen habe zu schreiben.
Krass, wie schaffst du das? Ich frage mich immer, wie schaffen das die Leute, so viele Bücher zu schreiben? Ich habe noch kein einziges geschrieben.
Naja, so viele.
Ich habe vielleicht ist das genau die Hürde, weil ich noch nie angefangen habe.
Also ich sag dir, es ist wirklich so, du musst einfach einmal im Schwung kommen. Mhm. Ja? Also ich hatte den Moment letztes Jahr im Anfang Dezember, da war ich bei meinem Money Coach Michael Serve und habe mit ihm zusammen sein Hörbuch aufgenommen. Das ist 7 Stunden lang. Also ich war bei ihm, ich war mit der ganzen Familie bei ihm und wir haben das Hörbuch aufgenommen. Also er hat mir sein Buch vorgelesen. Ne? Und das hat bei mir dann quasi den Schuss gegeben, dass ich gesagt habe, also jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich werde mein Buch einsprechen und das transkribieren lassen und dann gleichzeitig als Hörbuch benutzen, das, was ich eingesprochen habe. Ja, und ich sage dir, wie lange brauchst du, um 200 Seiten Buch einzusprechen? Oder meins hat jetzt 140 Seiten. Mhm. Ja, also wenn du hast auch so viele Geschichten, mach dir vielleicht ein paar Skizzen oder ein paar Notizen, was du, wie du das strukturieren könntest und dann nimm's einfach mal auf. So, ich hab das an 4 Tagen, glaube ich, aufgenommen.
Oh, krass.
Also ich habe donnerstags ist immer so mein Fokustag für gewöhnlich, wo ich dann sozusagen nichts anderes mache als so ein Thema. Und da habe ich dann wirklich intensiv paar Stunden lang aufgenommen. So, es gibt paar ganz wenige Sachen, die ich 2-mal aufgenommen habe. Und natürlich ist das auch geschnitten. Also es ist halt auch ein paar Pausen rausgeschnitten oder Versprecher rausgeschnitten, ne? Oder ein bisschen Tempo reingeschnitten sozusagen, weil wenn du einfach nur so vor dich hin, also ich habe es ja improvisiert, wenn du es vor dich hin improvisierst, dann zögerst du manchmal eher und so weiter. Und ich glaube, also Stories zu erzählen, um ein englisches Wort zu benutzen, hast du ja ohne Ende. Also du könntest wahrscheinlich mehrere Bücher direkt raushauen.
Ja, also daran mangelt es auch nicht. Und es gibt auch Anfragen von Verlagen und so, aber es war irgendwie noch kein Hey Yeah. Aber Stichpunkt Verlag, hast du es mit dem Verlag gemacht oder Self-Publishing?
Nee, wir haben es alles alleine gemacht, weil für mich war das mit dem Verlag nicht so attraktiv. Ich habe auch Kontakt zu vielen Verlagen. Das ist nicht das große Problem, aber letztendlich habe ich nicht das Gefühl, dass die mein Buch besser vermarkten können als ich. Und die Marge, die man da bekommt, ist halt so gering und ich weiß nicht, wer das Buch kauft. Ich kann dem nichts anderes anbieten. Ja? Also ganz kurze Beispielrechnung, wenn ich jetzt für 10 Euro das Buch im Laden verkaufe, abzüglich Mehrwertsteuer sind wir dann bei ungefähr 9 Euro oder sowas. Dann die Hälfte der Marge ist für den Buchladen, also 4,50 Euro bleiben übrig und davon kriegst du 10%.
Je nachdem, wie du verhandelst, aber so um die 10% auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall nicht, um reich zu werden. Also wenn es, vor allen Dingen, wenn du es mit dem Verlag machst, genau, ist eher quasi ein Reichweitenbringer, wenn du das Glück haben sollst, dass sie dich auch offline promoten und du dann in die Buchhandlung kommst.
Ja. Genau, also wenn das, aber wer, also glaubst du, dass sie das so einfach hinkriegen? Also das ist natürlich, ich finde nicht, dass es sich jetzt so attraktiv anhört.
Kommt immer auf Thema, also den Autoren an. Also ich kenne ein paar Beispiele, da hat es absolut Sinn gemacht, dass sie zusammen im Verlag gegangen sind. Ein paar Freunde von mir, wie Tobi Beck, der ist jetzt mit dem Verlag zusammengegangen oder Laura Seiler oder so. Aber das sind natürlich auch absolute A-Player. Aber ich kenne auch viele Beispiele, wo es sich lohnt, erstmal Self-Publishing zu machen.
Ja, also ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden. Man kann das Buch ja trotzdem immer noch mit dem Verlag rausbringen. Ja. Wenn ich erstmal meine 10.000 verkauft habe.
Das ist ja auch das Coole. Die Verlagsrechte können ja auch später nochmal, oder die Rechte an können ja später auch nochmal an Verlag verkauft werden.
Ja, also es ist halt auch immer eine Strategiefrage. So, und ja, ich finde das halt auch mal ganz spannend und heutzutage hat es halt ganz andere Möglichkeiten, so ein Buch zu veröffentlichen, als es jetzt früher war. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Verlag dafür. Nee.
Es gibt auch richtig fette, große Leute wie Amy Porterfield oder so, glaube ich. Oder das war auf jeden Fall irgendeine amerikanische Unternehmerin, die auch alles nur noch auf Self-Publishing gemacht hat, obwohl sie sich den Verlag hätte aussuchen können. Also es gibt da auch kein richtig und falsch, glaube ich. Es kommt immer so ein bisschen auf den Approach an. So, was willst du damit erreichen?
Ja, genau. Und ja, letztendlich muss man sich halt da für irgendeinen Weg entscheiden und für mich war das halt jetzt auf jeden Fall so der richtige Weg. Ich wollte das auch mal ausprobieren und ich meine, bei uns fragen Verlage an, wie sie Marketing machen können. Also deswegen frage ich mich dann, was können die mir jetzt bringen? Und wenn ich jetzt bei einer Buchhandlung bin, dann ist da immer nur Werbung für irgendwelche Romane normalerweise, es sei denn, es ist ein Buch über Donald Trump oder so, aber es kommen 300 Bücher am Tag in Deutschland raus. Und davon kommt keins in die Sichtbarkeit. Deswegen, das bringt einem dann ja auch nichts. Also für mich war das jetzt auf jeden Fall eine gute Entscheidung und es war halt auch relativ clean, das alles zu machen und so. Von daher fand ich das echt mega cool.
Und hast du es dann bei Amazon gelauncht oder wo hast du es gesafe-published?
Nee, ich habe hab das alles alleine gemacht.
Nur auf das gibt's gar nicht auf Amazon, das gibt's nur auf deiner Website.
Ja. Ja, also wir machen nochmal eine Version für Amazon, aber die wird dann auch teurer sein, einfach nur damit es bei Amazon ist und damit wir da ein paar Bewertungen bekommen. Und dann wird es auch das Hörbuch noch bei Audible geben, aber da hatte ich jetzt auch nicht so den großen Fokus drauf.
Okay, ja, auch kein,
weil ich es auch einfach testen
wollte. Auch kein Print-on-Demand, also, sondern erstmal nur so als PDF-Version oder wie verschickst du das? Oder auch als EPUB?
Nee. Nee, wir haben das als richtiges Buch. Ich habe das drucken lassen. Das
ist kein E-Book.
Bei einer deutschen Druckerei. Wir haben es in Deutschland alles drucken lassen. Wir haben 2000 Bücher, die werden in Deutschland verschickt. Wir haben die Internetseite selber programmiert und darüber verkaufen wir das. Wir machen noch nicht mal Werbung. Also ja, wir vertreiben es im Endeffekt nur über den Podcast, über den Kopfschläg-Potenzial-Podcast und was, wo das halt so hinstreut. Und weil sich halt auch natürlich das rumspricht, weil das Buch echt gut ist und auch weil bedeutende Leute das Buch lesen und in die Kamera halten, weil sie es aber auch, weil sie einfach Bock da drauf haben. Ne? Mein erster großer Fan ist Dirk Kräuter, ist mittlerweile ein guter Freund von mir und ich habe ihm das Buch geschickt, weil ich wollte gerne, dass er ein Vorwort schreibt und hatte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass, also ich habe natürlich gehofft, dass es ihm gut gefällt und so, und aber es hat ihm halt mega mäßig gefallen und dadurch hat er einfach so vielen Leuten davon erzählt, dass das halt auch viel ausgelöst hat bei uns. Und dann haben halt auch mehr Leute angefangen, das Buch auch zu hören oder zu lesen. Ich weiß nicht, du hast es anscheinend noch nicht gehört oder gelesen. Ich schicke dir gerne mal eins.
Ja, besser als E-Book oder PDF. Ich habe immer so wenig Platz, wenn ich travel.
Ja, klar. Ich schicke dir das Hörbuch.
Ach, cool. Ja, das können wir machen.
Ja, und ja, aber das ist ja das Original. Das Hörbuch ist ja das Original, wo ich donnerstags da stand und das aufgenommen habe. Also es ist das nur geschnitten. Also ja, und von daher freue ich mich und genauso ist
cool.
Es.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir verlinken das alles in den Shownotes und wir beide hören und sehen uns dann vielleicht mal irgendwo live auf einer der nächsten DNX.
Ja, ich hoffe mal, dass ich dich mal in live treffe und bei der nächsten Möglichkeit bin ich ja gerne dabei.
Top. Vielen Dank, mein lieber David. Peace and out.
Hau rein, Markus.
Yo, Leute, was geht? Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Takeaways aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Community auf Facebook. Die DNX-Community ist für alle Podcast-Hörer, angehende digitalen Nomaden und andere Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von null auf mittlerweile über Zehntausenden von Mitgliedern gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Komm jetzt schnell in die kostenlose DNX-Community unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten zum nächsten DNX-Festival in Berlin über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Ich habe das jetzt nicht nur 10-mal erlebt, 20-mal oder 100-mal. Schon mehrere tausende Menschen haben ihr Leben geändert, nachdem sie auf einem von den DNX-Events gewesen sind. Sei es bei den DNX-Festivals, auf den DNX-Camps, den Premium-Programmen auf der DNX-Academy, durch den DNX-Podcast oder durch die DNX-Community auf Facebook. Die Menschen sind durch die DNX-Bewegung so inspiriert und motiviert, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt bereisen zu können. Ich sehe es jeden Tag in unserer DNX-Community, wie Menschen sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, die ersten Einnahmen zu generieren und rausgegangen sind on the road. Und jetzt treffe ich tausende von DNXis in den digitalen Nomaden-Hotspots auf der ganzen Welt. In Thailand, auf Bali, in Lissabon. In den Nomad-Hotspots dieser Welt triffst du die Menschen, die vorher auf einem DNX-Event gewesen sind und dann auf die spannende Reise gegangen sind, um aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben auszubrechen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich auf dem DNX-Festival in Berlin sehen und das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an den DNX-Events ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für unseren DNX-Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Du bekommst von mir den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Programme in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen nur die Top-Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen DNX Masterclasses. Durch unsere DNX Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos diese Experten in die DNX Academy. Check jetzt gleich die kostenlosen DNX Online-Programme unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen, englischsprachigen DNX-Festival im Spätsommer in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und momentan einer der heißesten digitalen Nomaden-Hotspots. Für das DNX-Event in Lissabon kommen die Teilnehmer, Speaker und Workshop-Experten aus der ganzen Welt. Auf den internationalen DNX-Events hatten wir bisher Teilnehmer aus über 70 verschiedenen Ländern. Die DNXs fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf der Mainstage und nur die renommiertesten Workshop-Experten am Start. Dazu haben wir natürlich auch Pre-Events, Meetups, Masterminds und eine fette DNX-Party am Start. Die Digital Nomads übernehmen an den DNX-Tagen die komplette Stadt Lissabon. Das fette DNX-Festival in Lissabon ist echt das internationale DNX-Highlight des Jahres. Alle Infos zum Eventprogramm in Lissabon, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.com. Wir haben auch hier wieder vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Next. Wir haben jetzt auch den englischsprachigen DNX-Podcast mit Silvia Christmann am Start. Silvia ist Native English Speaker und unser DNX-Podcast-Host. Sie hat ihre Homebase in New York und lebt seit vielen Jahren digital nomadisch. Check jetzt direkt den englischsprachigen DNX-Podcast mit richtig spannenden Folgen unter www.dnxpodcast.com. Und wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung abgibst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel für ein DNX-Ticket für Berlin oder Lissabon teil. Last but not least, der DNX-Rucksack. Der DNX Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Und wir haben über 1000 Einsendungen mit Feedback zu den ersten Prototypen bekommen und unser ganzes Know-how in diesen Rucksack gesteckt. Und nach über 1,5 Jahren Entwicklungszeit bin ich mega, mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxrucksack.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und mir eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Geh jetzt auf www.dnxpodcast.de/iTunes, dann wirst du direkt zum DNX Podcast auf iTunes weitergeleitet. Du kannst aber auch in deinem iPhone Podcast App gehen, unten rechts auf die Lupe klicken und nach DNX Podcast suchen. Dann kommst du auch zu den Bewertungen. Schreib mir bitte 1 oder 2 Sätze als Feedback zur Show und vielen, 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 vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung. Jeder oder jede, die eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch auch wieder am Gewinnspiel für DNX-Tickets in Berlin oder Lissabon zu unserem DNX-Festival teil. Deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.